HR Info. Politik.
So grün war Hessen noch nie.
Also mein Ziel war ja immer, dass ich die Grünen so stark mache, dass an uns keiner vorbeikommt.
Uns haben Menschen gewählt, die noch nie auch nur auf die Idee gekommen wären, Bündnis 90 die Grünen zu wählen.
Es grünt so grün nach den vergangenen Landtagswahlen. Gingen die etablierten Volksparteien mit großen Verlusten aus den letzten Wahlen heraus, gab es vor allem eine Partei, die sich zu den klaren Gewinnern zählen durfte, die Grünen. Was haben die Grünen anders gemacht? Was sehen die Wähler in ihnen, was sie in den großen Volksparteien offenbar nicht mehr sehen? Sind die Grünen nun selbst auf dem Weg zu einer Volkspartei? Darum geht es in dieser Politiksendung. Mein Name ist Katharina Wilhelm. Es ist fast so, als könnten es die Grünen selbst kaum glauben. Spitzenwerte, Rekordwerte für die Partei gab es im sonst so konservativen Bayern und auch zur Hessenwahl. Das ist durchaus erstaunlich, wenn man sich den Weg einer Partei anschaut, die in ihren Anfängen auch mal belächelt wurde. Die Grünen waren für viele der Etablierten sicherlich zu Anfangs eher ein Phänomen. Eine Partei, die vor allem ein Thema hatte, nämlich den Protest. Dagegen sein. Nicht nur verbal, sondern auch ganz simpel. Durch anderes Aussehen, andere Kleidung. Man denke nur an die Turnschuhe von Joschka Fischer. Über den Weg der Grünen von damals bis heute berichtet Anne Görler.
Sie hören Nachrichten vom Westdeutschen Rundfunk. Trotz des Verbotes durch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hält der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz an seinen Plänen fest, heute gegen das geplante Kernkraftwerk Brokdorf zu demonstrieren.
Die Wiege der Grünen steht in Brokdorf in Gorleben in Wackersdorf. In den 70er, 80er Jahren toben dort erbitterte Kämpfe gegen die Atomkraft. Dann kommen die Ostermärsche, Menschenketten gegen den NATO-Doppelbeschluss. Umweltschützer, Pazifisten, Studentenschule, Lesben machen Front gegen die Polizei und damit gegen den Staat, gegen die etablierten Parteien. Ab 1980 mittendrin die Grünen, Jürgen Trittin.
Es waren CDU, CSU, FDP und die SPD, die für eine Linie standen, die glaubten, Wirtschaftswachstum sei mit möglichst viel Beton gleichzusetzen, die für Atomkraft waren, die für eine Nachrüstungspolitik waren. Gegen dieses Klima haben wir uns gegründet.
Jetzt sind die Giganten von damals klein geworden und die Grünen sind ihre klare Richtung längst los. Die lautete eigentlich dagegen. Robert Habeck.
Für uns eine neue Herausforderung, das muss man einfach sagen, dass wir mit der Schwäche der anderen eine neue größere Aufgabe haben, nämlich teilweise muss man ja der Union erklären, was Rechtsstaatlichkeit ist. Und dafür sind wir eigentlich gar nicht gegründet worden.
Wofür wurden die Grünen gegründet? Die Frage ging 1983 an Petra Kelly. Mit Blumentöpfen und Strickzeug saßen die Grünen zum ersten Mal im Bundestag.
Wir werden nicht nur gewaltfreien Widerstand auf der Straße ausprobieren, wir werden diesen gewaltfreien Widerstand gegen Atomarisierung, gegen Außenminister Strauß, gegen Stationierung, gegen frauenfeindliche Politik im Parlament machen, im Deutschen Bundestag.
Das Ergebnis dieser Politik wäre, dass wichtigste Entscheidungen, denken Sie nur an das notwendige Ja zur Kernkraft, zur Energievorsorge, nicht möglich wären. Wir sind hier in einer der schönsten Landschaften Europas. Den Schatz unserer Natur zu erhalten, das ist eine klassische Aufgabe der CDU-CSU.
Helmut Kohl. Ein klares Feindbild, genau wie Franz Josef Strauß. Wie alle Leute mit Anzug, Otto Schily ausgenommen. 1998 sind Strickpullover, Rotationsprinzip, selbstgemalte Wahlplakate, vergangene Romantik. Gerhard Schröder und Joschka Fischer sind Kanzler und Vizekanzler. Im Mai 99 geht es um die deutsche Kriegsbeteiligung im Kosovo, auf dem Sonderparteitag der Grünen in Bielefeld. Die Partei, die aus der Friedensbewegung kommt, legt kein Veto ein. Hätte der Parteitag Nein gesagt zum Kosovo-Krieg, wäre das Ende gewesen von Rot-Grün und Vizekanzler Fischer.
Ja, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetze. Hier spricht ein Kriegshetze und Herrn Milosevic schlagt ja demnächst für einen Friedensnobelpreis vor.
Die Grünen waren mal eine kleine Partei. Jetzt sind sie gleich auf mit den Großen von gestern. Heißt, statt Protest, Verantwortung. Robert Habeck und Claudia Roth.
Es war eine Verantwortung, daraus jetzt Politik zu gestalten.
Robert hat oft von Demut gesprochen und ich glaube, das ist wirklich dabei. Du fängst sofort an, darüber nachzudenken, wie können wir dem jetzt gerecht werden, diesem Vertrauensvorschuss. Verantwortung, die müssen wir jetzt wahrnehmen.
Verantwortung statt Protest und bürgerliche Mitte statt eher links. Die Grünen haben sich verändert, aber auch die Politiklandschaft selbst hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Warum das den Grünen geholfen hat, das will ich nun mit Gero Neugebauer besprechen, Politikwissenschaftler und Parteienforscher. Hallo, Herr Neugebauer.
Hallo, Frau Wilhelm. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat den Grünen im September noch attestiert, dass sich die Partei als besonders unpopulistisch gezeigt hat. Darin heißt es dann auch, die unpopulistische linke Mitte wird damit zum neuen Alleinstellungsmerkmal und Markenkern der Grünen, vor allem in Abgrenzung zur AfD. Heißt das aus Ihrer Sicht, dass das Erstarken der AfD vor allem den Grünen nun geholfen hat, weil die Grünen eben als Gegenentwurf, als besonders unpopulistisch gelten?
Ja, zum einen sind in der Tat die Grünen der ideologische Gegenpol der AfD im deutschen Parteiensystem geworden. Aber das verdanken sie nicht der AfD, sondern das verdanken sie eher der Tatsache, dass SPD und auch die CDU in bestimmter Art und Weise in wichtigen Themen, beispielsweise in der Flüchtlingspolitik, beispielsweise aber auch in der Umweltpolitik, nichts geleistet haben. Oder etwas geleistet haben, was dann wiederum bestimmten Teilen des sogenannten Bürgertums nicht gefallen hat, nämlich mit einer sehr harschen Rhetorik versucht, Positionen der AfD noch rechts zu überholen und damit eigentlich ein allgemeines Grundverständnis über die Gesellschaft der Bundesrepublik und ihre Haltung in bestimmten Problemen zu überwinden. Das heißt, hier haben wir eine Situation, wo die Grünen sagen, ja gut, da können wir von profitieren, aber sie profitieren insofern nicht von der Existenz der AfD, sondern eher von der Reaktion von Union und SPD auf bestimmte Probleme.
Man hat ja dann auch im Nachgang, in der Analyse immer wieder festgestellt, dass ja, wie Sie schon sagen, viele Menschen auch der bürgerlichen Mitte sich nicht mehr so aufgehoben gefühlt haben, zum Beispiel auch bei der CDU. Könnte man nun sagen, dass die Grünen für so ein bestimmtes Lebensgefühl stehen? Man sagt ja auch für ein besonders städtisches Lebensgefühl, es sind ja oft gut situierte, eher bürgerliche Menschen, die Grünen wählen, die sich für Umweltschutz interessieren, die sich das aber auch zum Teil einfach auch leisten können. Was ist das Ihrer Ansicht nach? Ist da wirklich, wird nach Themen gewählt oder geht es vielleicht auch so um ein Stück Lebensgefühl, also etwas, wo ich mich wiederfinden kann mit meiner Identität?
Es geht eher darum, dass man sagen kann, welche Lebensweise, welche Lebensstile repräsentieren die Grünen, welche Art und Weise über bestimmte Dinge zu denken und welches Personal haben sie? Also das politische Personal, das die Grünen haben, ist ein junges Personal. Es ist nicht so in Anführungsstrichen wohlbekannte wie das Personal der anderen Parteien. Das heißt, das vermittelt schon mal eine bestimmte Frische. Dann stellen wir, wie Sie richtig schon gesagt haben, fest, die Grünen sind im Wesentlichen dort zu finden, wo Regionen sind mit guten Einkommen, mit Möglichkeiten, gut bezahlte Jobs zu haben, aber wo auch Universitätsstädte sind und ähnliches. Das heißt, es ist, ja, bürgerliche, würde ich gerne immer sagen, müsste man als Gegenpunkt die proletarische Mitte finden. Das ist die Mitte der Gesellschaft, und zwar diese Mitte, die sich auch selbst zu den Gewinnern der Entwicklung zählt, die sagt, wir haben hier Probleme, die wir lösen müssen im Konsens und nicht in der Konfrontation. Und das sind auch dann eben Entwicklungen, die beispielsweise dazu führen, dass wenn eine Partei wie die CSU nicht sieht, wie sich das Leben in den großen bayerischen Städten entwickelt, oder dann negiert, dass da inzwischen so viele Interessengruppen sind, die nicht mehr sich unter einer einzigen, also zur bayerischen Staatsvolkspartei zusammenfassen lassen, dass die Grünen dann sagen, da gewinnen wir. Die Situation in den Ländern ist allerdings auch ein bisschen unterschiedlich. In beiden Ländern, Hessen wie Bayern, hat sich ja bei der Wahl gezeigt, dass sie sehr viel von der CDU und der SPD kriegen. Aber von der CDU ist es eben, dass die Liberal-Konservativen, die da sagen, also erstens sind die Grünen nicht mehr diese Verbotspartei, die uns auflegen will, einmal in der Woche Gemüse. Das ist passé. Insofern genießen sie auch eine größere Akzeptanz und sie kriegen auch sehr viel mehr Unterstützung von Seiten der Medien. Und in Hessen haben sie ja gezeigt, dass sie in der Regierung leistungsfähig sind, dass sie zu Kompromissen in der Lage sind, also pragmatisch. Und das ist dann etwas, was natürlich dazu führt, dass man, wenn man wie das neue grüne Selbstverständnis heißt, ja nicht mehr eine Partei sein will, die sich durch eine bestimmte programmatische Fixierung auszeichnet und deshalb leicht im linken Lager verortet werden kann, eher so eine, sich als eine Partei darstellt, die in der Lage ist, Bündnisse zu schließen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, also selbst beginnt zu definieren als eine Bewegung, ob das gut gehen wird, sei dahingestellt. Aber sie hat eben auch gegenüber der AfD den Vorteil, wenn die AfD von Heimat redet, dann redet sie davon, macht einen Zaun um Deutschland und lasst keinen rein. Und die Grünen sagen, Nee, für uns ist Heimat ein offener Begriff, offen für die Welt. Und das heißt, die Grünen sind auch die, die die Herausforderungen der Globalisierung annehmen und sagen, das können wir bewältigen, wenn wir die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Während die AfD eher jene vertritt, die da sagt, am liebsten verziehe ich mich nach Hause und will mit diesen Sachen gar nichts zu tun und wenn überhaupt dann davor geschützt werden, am besten durch eine restriktive Politik. Und da die Grünen nun auch anfangen, über Patriotismus zu reden, besetzen sie in der Tat Positionen, die bis dahin ausschließlich der Rechten, den Rechtspopulisten überlassen gewesen sind. Und insofern profitieren sie auch von der Polarisierung, die halt in der deutschen Gesellschaft eintritt.
Man könnte ja auch durchaus sagen, die haben etwas sehr Konservatives im Sinne von bewahren. Es geht ihnen ja um Umweltschutz. Lange Zeit war das vielleicht eher ein Randthema. Mittlerweile ist der Klimawandel sozusagen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Man hat ihn regelrecht gesehen, gespürt in diesem trockenen Sommer. Das kommt den Grünen ja auch zugute, oder?
Das ist in der Tat das Wichtige an dieser Entwicklung. Das, was die Grünen gesagt haben, tritt nun ein. Die Leute erleben, dass da Luftverschmutzung stattfindet, dass ein heißer Sommer stattfindet, dass es nicht regnet, dass also Klimaschutz, Klimapolitik wichtig ist, dass es die Umwelt geschützt werden muss. Und wenn dann, sagen wir mal, konservative Protestanten oder auch Katholiken sagen, wenn die Grünen vom Schutz der Natur reden, dann meinen sie etwas, was wir verstehen unter Schutz der Schöpfung. Und dann haben die keine Schwierigkeiten in bestimmten Situationen, wenn sie von ihrer Regierung beispielsweise erleben, dass da in der Dieselproblematik rumgeeiert und nicht entschieden wird, dass wir dann sagen, nein, dann doch lieber die, und zwar auch, wenn es nur Ausdruck des Protestes ist, das heißt, dass in diesem Fall die Grünen den Protest gegen die eigene Partei ernten, aber sie ernten halt Stimmen. Ob das dann konstant bleibt, sei mal dahingestellt, weil wenn die Union jetzt auf Umweltpolitik schwenken würde, ist das wenig glaubwürdig. Aber immerhin, sie profitieren davon, dass vieles, was ihnen sozusagen vorher als lediglich Schreckensszenario ohne realistische Perspektive unterstellt wurde, eingetreten ist. Und das hat sie, zumal sie auch in der Politik auf der Bundesebene nicht Entscheidungen treffen müssen, begünstigt.
Kommen wir noch mal ganz kurz zum Spitzenpersonal. Sie haben sie ja schon angesprochen, Annalena Baerbock und Robert Habeck. Das sind zwei ganz neue, zwei frische Gesichter, die aus dem Realo-Flügel der Partei kommen. Heißt das für Sie auch, dass die Grünen insgesamt auch mit eben diesem Spitzenpersonal bürgerlicher, braver, vielleicht auch ein bisschen weniger eckig geworden sind als jetzt, sagen wir mal, die anderen Gesichter der Partei? Oder konnten die beiden einfach diesen Realo- und diesen Fundi-Flügel besonders gut vereinen?
Und die Flügel gibt es denn noch? Ja, die gibt es schon. Aber
ist er kleiner geworden aus Ihrer Sicht?
Es gibt bei den Grünen einen Konsens. Man muss sich der Öffentlichkeit gegenüber als handlungsfähig darstellen. Streitigkeiten zwischen den Flügeln darf es nicht geben. Der Fundi-Flügel, wenn wir mal so nennen, ist ohnehin kleiner geworden. Er hat einen Repräsentanten noch, Herrn Hofreiter. Damit werden die befriedigt innerhalb der Grünen, die sagen, wir sind gar nicht mehr repräsentativ vertreten in der Spitze. Aber in der Tat ist das neue Spitzenpersonal kein Ergebnis irgendeines Konflikts, der ausgetreten werden musste und den man dadurch befriedigt hat, dass man sowohl der einen als auch der anderen Seite jemand zugestanden hat. Sondern das sind beides Menschen, die von sich sagen können, wir sind nicht geprägt dadurch, dass wir hier als Resultat innerparteilichen Konflikt sind oder dass wir Flügel repräsentieren, sondern wir repräsentieren eine bestimmte Politik. Eine Politik, die offen ist, die auf Fortschritt setzt und die sagt, wir haben Lösungen, die pragmatisch sind. Und das bringt das eigentlich alles mit sich, dass man sagen kann, wir können diesem Personal vertrauen. Und dann die Logik der Medien ist ja auch die, was soll man über komplizierte Programme berichten? Berichten wir lieber Personen, stellen wir Personen dar und tragen auf diese Art und Weise dazu bei, dass die Menschen sich an die Personen gewöhnen, sich über diese Personen, über die Politik der Partei informieren und dann die Personen selbst nehmen als Interpreten der Politik der Partei. Und wenn man dann so auftritt wie Frau Baerbock und Herr Habeck, dann kann man eher Vertrauen für die Grünen gewinnen, ohne gleich sämtliche Seiten des Programms lesen zu müssen.
Robert Habeck hat ja im April noch gesagt, als er seinen Dreijahresplan für die Grünen vorgestellt hat, dass sie ihren politischen Gegner eher bei der SPD sehen und dass es ihnen auch um soziale Gerechtigkeit geht, um Hartz IV. Annalena Baerbock hat ja gesagt, sie möchte Hartz IV am liebsten abschaffen. Das sind ja auch nochmal ganz breite Themen, auf die sich die Grünen jetzt eingeschossen haben und vor allem ja eigentlich auch der SPD damit sehr gefährlich werden. Jetzt haben wir gesehen bei den Wahlen, klar, die haben der CDU viele Stimmen abgeluchst, aber ist denn der eigentliche Gegner für die Grünen, ist das die CDU, ist das die AfD oder vielleicht dann eben doch die SPD?
Also Gegner, sie sind in dem Sinne Konkurrenten und Konkurrenten sind insbesondere die SPD und die CDU und Frau Nahles hat ja umgekehrt ihre eigene Partei auch schon gewarnt, sich zu sehr auf die Grünen einzulassen. Das ist aber ein Zwiespalt innerhalb der SPD zwischen denen, die sagen, wir müssen uns modernisieren, wir müssen das, was als Globalisierungskonflikt auf die nationale Politikszene zurückwirkt, ernst nehmen und da Lösungen anbieten, während ein anderer Teil der SPD-Anhänger sagt, naja, das tun wir nicht, indem wir uns halt wie die Grünen öffnen, sondern wir müssen sehen, dass wir die Interessen der Ökonomie auf der einen Seite und der Ökologie auf der anderen Seite verknüpfen und da eher an die Seite der Beschäftigten denken. Aber das ist das Problem der Sozialdemokratie, die halt von ihrer Herkunft her der Auffassung ist, dass sie eher die Beschäftigten vertritt als die Umwelt. Und in der Regel sind auch die Wähler der SPD der Überzeugung, dass sie da nicht so, bislang nicht so glaubwürdig ist. Aber die Konkurrenz ist da. Bei der Union gibt es einen bestimmten Teil von Menschen, die sich längst von dogmatischen Positionen gelöst haben. Insgesamt sind die Wähler ohnehin beweglicher geworden und auch mehr Interessen geleitet. Es gibt ja auch nicht mehr diese großen sozialen Milieus, wo dann die katholischen Konservativen oder die liberalen Protestanten gesagt haben, wir gehen Union wählen. Das hat sich geändert und die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter gehen auch Grün wählen. Zwar nicht so stark, wie vielleicht die Grünen es gerne gesehen hätten, aber doch immer stärker. Und insofern verändert sich was im Wählerverhalten. Nur es kommt darauf an, wer unterbreitet ein glaubwürdiges Angebot. Und die Sozialdemokratie hat ja zurzeit das Problem, dass man ihr nachsagt, man wüsste nicht, wofür sie steht. Sie schwanke zwischen diesem und jenem. Sie verhalte sich in der Koalition so, als leiste sie da gute Arbeit, was nicht, da kann man nicht widersprechen, aber das wird sie nun nicht wahrgenommen und darunter leidet sie nun, anstatt zu überlegen, welche Strategie sie auch in Hinsicht auf die Koalition fahren soll und ob sie nicht angesichts des angekündigten Rückzugs von Frau Merkel vom Parteivorsitz nicht einfach ihre, na sagen wir, konsensorientierte Politik in der Koalition etwas reduzieren und mehr auf Konflikt zugehen sollte, um sich deutlicher darstellen zu können. Also es ist schon richtig, die Grünen haben den Vorteil, sie sind außerhalb der Regierung, sie können leichter auf die Regierungsparteien einschlagen, sie können auf deren Defizite aufmerksam machen, von den schlechten Image profitieren. Das würde sich ändern, wenn sie selbst in der Regierung wären. Insofern ist Hessen, so gut es auch für die Grünen gelaufen ist, kein Beispiel für die nationale Ebene. Aber ich würde nicht ausschließen, dass insbesondere ein bestimmtes Publikum der Sozialdemokratie sich eher den Grünen zuneigt und ein anderes aus der Union möglicherweise die Grünen benutzt, um die eigene Partei abzustrafen, dann aber bereit sein wird, zur Union zurückzukehren, wenn die sich modernisiert.
Vielen Dank an Gero Neugebauer von der Freien Universität Berlin für diese Einschätzungen.
HR Info. Politik.
Die Grünen werden den großen Parteien SPD und CDU/CSU richtig gefährlich. Sind sie auf dem Weg zu einer Volkspartei? Und überhaupt, was bedeutet das für den Bund? Sind auch hier 20% oder mehr möglich? Florian Barz ist für uns im ARD-Hauptstadtstudio und beobachtet, wie sich die Hessen- und die Bayernwahl in Berlin auswirken. Gibt es denn dort vielleicht eine Art grüne Welle, auf der die Partei nun reiten kann?
Ja, definitiv. Also auch in den bundesweiten Umfragen haben die Grünen die SPD ja mittlerweile links liegen lassen. Aktuell stehen sie da bei 19% und sie ist ja eigentlich nur die kleinste Partei im Bundestag. Also das ist ein richtig grüner Höhenrausch gerade. Und Parteichef Robert Habeck, der glaubt, dass das mehr ist als nur eine Momentaufnahme. Er hat ja immer wieder erklärt, das Ziel der Grünen sei es 2021, also zum Ende der Legislaturperiode hin, zweitstärkste Partei zu werden. Und zwar durch eine gezielte Öffnung in der Mitte.
Es reicht im Grunde für keine Partei, aber eben auch für uns nicht mehr, Politik für ein engeres Milieu zu machen. Also der Job ist nicht, 7 oder 9% zu stabilisieren, sondern eine Leidenschaft zu entfachen für eine liberale Demokratie, die dann einladend ist für weit mehr. Und mal gucken, wohin das führt.
Ja, möglicherweise am Ende ja in eine Regierungsbeteiligung im Bund, wenn es den Grünen denn gelingt, aus Stimmungen eben auch Stimmen zu machen.
Genau, und da gucken wir doch mal vielleicht genauer hin. Da sind ja mehrere Faktoren sicherlich entscheidend. Zum einen geht es ja auch grundsätzlich um die Wähler. Die Grünen haben derzeit noch nicht ganz so viele Stammwähler wie jetzt eben die SPD oder die CDU. Das liegt natürlich auch an der Historie. Die Grünen sind eine vergleichsweise ja noch junge Partei, wenn jetzt sie ja auch jetzt schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Aber im Vergleich führen auch nicht ganz so viele Menschen das Parteibuch. Da habe ich jetzt aber gelesen, das hat sich so ein bisschen geändert. Es gibt einen regelrechten Run auf die Grünen-Parteibücher. Ist das so?
Ja, also was die Parteimitglieder angeht, da gibt es auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Also seit vergangenen August ist die Zahl der Mitglieder bei den Grünen um 5.000 gestiegen auf erstmals über 70.000 Mitglieder. Allerdings im Vergleich zu SPD und CDU, haben Sie ja angesprochen, ist das noch immer sehr, sehr wenig. Allein die SPD hat ja etwa 500.000 Mitglieder. Also von der grünen Bewegung kann man da sicher jetzt noch nicht sprechen. Eher vielleicht von einem grünen Zeitgeist, der den Grünen zugutekommt. Denn viele Themen, die die Menschen bewegen, die zahlen einfach einen Moment auf das Konto der Grünen. Etwa der Klimawandel mit dem trockenen Sommer, Kohleabbau, Dieselabgase oder auch die Plastikflut in den Meeren.
Jetzt sprechen die Grünen nicht nur Umweltthemen an. Wir haben es ja schon gehört, schon längst geht es auch um andere Fragen, soziale Fragen, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheitspolitik und so weiter. Und um zur Kernfrage dieser Sendung zurückzukommen, sind denn die Grünen damit nicht auch schon längst auf dem Weg oder sind sie schon längst eine Volkspartei?
Ja, also wie Sie sagen, die Grünen verstehen sich also längst nicht mehr nur als reine Ökopartei. Sie besetzen ursozialdemokratische Themen wie bezahlbares Wohnen, Hartz IV. Sie sprechen sich aber auch gleichzeitig für mehr Polizei aus, also ein bisschen was für jeden. Da kommt vielleicht der Vorwurf ins Spiel von Herrn Lindner mit dem Krämig. Ja, andererseits Volkspartei, das heißt ja auch für fast alle Teile der Gesellschaft wählbar zu sein. Und da sind die Grünen nach wie vor weit entfernt von, würde ich sagen, wenn man sich etwa die Werte bei Industriearbeitern oder Arbeitslosen anguckt. Ja, und auch im Osten, da sind die Grünen nie wirklich angekommen. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen, da wird ja nächstes Jahr gewählt. Und da ist von der grünen Welle also überhaupt gar nichts zu sehen. Da müssen sie eher um den Einzug in den Landtag bangen. Ja, und im Übrigen wollen die Grünen auch gar keine Volkspartei sein, sagt zumindest Parteichef Robert Habeck.
Das Konzept der Volksparteien, groß, grob gesprochen, war, wir schleifen alle gesellschaftlichen Widersprüche schon in unseren Reihen ab. Also Mann, Frau, Protestant, Katholik, Nord gegen Süd, Arbeitnehmer, Angestellter. Alle werden sozusagen so miteinander vermuschelt, dass am Ende ein kleiner gemeinsamer Nenner dabei rauskommt. Und den bringen wir in die politische Debatte ein.
Ja, also Habeck will von Volkspartei überhaupt nichts wissen. Er spricht lieber von einer Bündnispartei, die Allianzen über Lagergrenzen hinweg schmiedet. Also ich würde sagen, die Grünen sind auf dem Weg vielleicht zu einer von mehreren mittelgroßen Parteien, sicher nicht zu einer Volkspartei.
Das birgt ja aber auch eine große Gefahr. Die Grünen können sich ja vorstellen, mit mehr oder weniger allen zu koalieren, bis auf die AfD. Verlieren die Grünen damit nicht auch so ein bisschen ihr eckiges Profil, vielleicht sogar ihre Seele oder zumindest ein bisschen Glaubwürdigkeit?
Nein, ich glaube nicht. Also sie haben sich einfach weiterentwickelt. Es geht ja eben darum, nicht mehr nur für Minderheiten Wahlkampf zu machen. Das haben die Grünen ja immer wieder betont. Priska Hinz, die Umweltministerin in Hessen, hat gesagt, früher haben wir Minderheitspolitik gemacht. Heute bieten wir Lösungen an für alle Menschen und wollen alle Themen besetzen. Das klingt also wirklich nach einer Partei, die in die Mitte rückt, die links quasi eine linksliberale Volkspartei, das Wort will man nicht verwenden, aber in die Richtung geht es ja. Ich denke, dass es letztlich sinnvoll ist für die Grünen, sich auch breiter aufzustellen. Und die Frage ist letztlich, ja, wie sich die Parteiflügel dann verhalten werden. Denn bisher ist ja bei den Grünen im Moment alles ja Friede, Freude, Eierkuchen, hat man das Gefühl. Es gibt so gut wie gar keinen Streit mehr, seit die beiden Parteichefs, die neuen, dort die Grünen führen, Habeck und Baerbock. Das kann sich aber natürlich ändern, vor allen Dingen, wenn man dann wirklich in eine Regierung eintreten sollte im Bund. Die beiden sind ja bekanntermaßen die ersten beiden Realos, die an der Parteispitze stehen. Also ich könnte mir vorstellen, da wird es bei den ein oder anderen Themen dann durchaus Ärger geben. Und da dürfte die Kompromissbereitschaft dann nicht zu weit reichen, was die Koalitionsverhandlungen etwa mit anderen Parteien angeht.
Mit Blick auf 2021, derzeit scheint ja vieles möglich zu sein in Berlin. Wer weiß, wie lange Frau Merkel noch im Kanzleramt sitzt. Auch eine Neuwahl kann man ja nicht völlig ausschließen. Ist das nun vorstellbar, dass die Grünen hinter der CDU zweitstärkste Partei werden?
Also zumindest die Umfragen sprechen ja derzeit dafür. Es gibt auch eine sehr interessante Studie von Infratest DIMAP, wonach sich 47%, also knapp die Hälfte der Deutschen, prinzipiell vorstellen können, für die Grünen zu stimmen. Allerdings haben die Grünen ja auch öfter schon erlebt, dass das mit Umfragewerten so eine Sache ist. Wir erinnern uns an 2011 nach der Atomkatastrophe in Fukushima. Da gab es ja bereits einmal so einen grünen Höhenflug in den Umfragen. Da näherten sich die Grünen plötzlich der 30%-Marke an. Ja, und zwei Jahre später blieb dann bei der Bundestagswahl kaum noch was übrig. Da gab es dann kümmerliche 8,4%. Also diese Umfragewerte, die sind zumindest mal mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube aber, dass die grünen Werte diesmal stabiler sind. Denn das, was die Grünen derzeit so stark macht, die Erosion der Volksparteien, eine erstarkende AfD als klares Gegenpol und natürlich auch die Polarisierung einfach in der Gesellschaft, das wird uns auch in den nächsten Jahren und Monaten begleiten. Von daher sollte die Regierung zum Beispiel jetzt frühzeitig zerbrechen und es zu Neuwahlen kommen. Die Grünen wären dann wohl sicher die größten Gewinner.
Vielen Dank an Florian Barz aus unserem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und das war die Sendung hr-info-Politik, in der wir erörtert haben, ob Grün das neue Schwarz ist, dem Erfolg der Grünen auf der Spur. Unsere Politik-Sendung erscheint wöchentlich und ist auch als Podcast abonnierbar auf hrinforadio.de. Mein Name ist Katharina Wilhelm.